Schönen Donnerstag, der Medizin-Talk auf der Bayernwelle. Ich bin die Verena Fuchs und unser Thema heute ist der plötzliche Herztod. Der tritt schnell und unverhofft ein und meine Gesprächspartner sind Professor Werner Mooshage, der Chefarzt der Kardiologie vom Klinikum Traunstein und Bad Reichenhall und das Ehepaar Karin und Hans aus Bad Reichenhall. Hans hat einen plötzlichen Herztod erlitten, sitzt jetzt aber Gott sei Dank wohlauf neben mir. Grüße Gott alle.
Hallo, grüß Gott.
Schönen guten Abend.
Herr Professor Mooshage, beim plötzlichen Herztod, was passiert denn da?
Also der plötzliche Herztod ist zunächst mal ein sehr schnelles Ereignis, deswegen heißt es auch plötzlich Herztod oder Sekundenherztod. Und der Patient verstirbt in der Regel, wenn nicht irgendwas dagegen getan wird, innerhalb der ersten Stunden. Was passiert ist, das hat man relativ gut analysieren können in den letzten Jahren, ist, dass Herzrhythmusstörungen auftreten, dass das Herz also plötzlich anfängt, einen sehr schnellen Herzschlag zu entwickeln, zu flimmern. Und das hält dann so ein paar Minuten an. In der Zeit ist der Patient längst bewusstlos. Und dann geht dieses Herzflimmern in der Regel über in eine Nulllinie. Das heißt, das Herz hat keine elektrische Aktivität mehr und der Patient ist verstorben. Auch zu dem Zeitpunkt kann man möglicherweise noch was dagegen machen. Aber wenn dann keine Hilfe kommt, ist es zu spät.
Wie häufig kommt sowas vor?
Es gibt keine ganz genauen Zahlen, weil natürlich der plötzliche Herztod nicht als solcher immer auf dem Totenschein erfasst wird. Aber man schätzt in Deutschland etwa zwischen 65.000 und 200.000 Patienten pro Jahr. Das sind im Schnitt also ungefähr 100.000 Patienten im Jahr. Und wenn man das umrechnet auf die Tage, dann ist man bei ungefähr 250 bis 300 Patienten pro Tag in Deutschland.
Sind es die Patienten, die wirklich versterben oder die so einen Herztod erleiden, den man, Sie haben ja gesagt, wenn schnell reagiert wird, kann man ihn ja auch noch abwenden, hoffentlich.
Ja, genau, das ist auch der Grund, warum die Zahlen nicht so ganz genau angegeben werden können, weil ein Teil der Patienten überlebt natürlich den plötzlichen Herztod. Und die Anzahl der Patienten, die so einen plötzlichen Herztod überleben, ist wieder auch nicht so ganz gut zu fassen, weil es davon abhängt, wie schnell Hilfe kommt. Also es liegt irgendwo zwischen 25 und maximal 50%, die den plötzlichen Herztod überleben.
Karin und Hans, ihr habt so eine Situation erlebt. Was ist denn genau passiert?
Es war so ungefähr 18 Uhr am Abend. Ich bin vor dem Fernseher gesessen, mein Mann im Büro am Computer und ich habe es rumpeln gehört. Dann habe ich gerufen. Es kam keine Antwort, dann bin ich sofort nachschauen gegangen. Ja, und dann liegt mein Mann am Boden. Der ist am Stuhl, ist er umgefallen. Und ja, wir sind 66 Jahre alt und in dem Alter denkt man halt sofort, es könnte was Schlimmeres sein. Und ich habe sofort 112 angerufen und war ein sehr netter Mann und der hat mir sofort gesagt, was ich machen soll.
Und was war das? Was sollten Sie machen und haben Sie dann auch gemacht?
Er hat gesagt, ich soll meinen Mann so und so hinlegen, er lag richtig, ich soll seinen Kopf so und so hinlegen, der Kopf lag richtig und ich konnte sofort mit der Herzmassage beginnen. Er hat mir gesagt, was ich machen muss. Ich muss sagen, in mir ist ein Film abgelaufen von irgendeinem Fernsehfilm oder irgendwas und ich habe einen Mann gesehen, der Herzmassage gemacht hat und ich habe das ganz einfach nachgemacht.
Sie haben einfach instinktiv dann gewusst, was man...
Ohne zu überlegen, ohne zu denken, ich habe es einfach gemacht.
Wie ging es Ihnen da? Können Sie das noch beschreiben, die Situation?
Ich war wie in einem Tunnel. Ich kann nicht sagen, wie es mir ging. Es war, glaube ich, recht anstrengend, aber der nette Mann vom Notruf, der hat mich immer beruhigt, der hat genau gesagt, was ich machen soll, der hat gesagt... Der Notarzt ist unterwegs, dauert vielleicht 5 Minuten und ich soll mitzählen, 1, 2, 3 mit der Massage und ich habe keine Ahnung, wie lange es gedauert hat. Auf jeden Fall waren bis zur Herzmassage, denke ich mal, nicht mehr wie 2 Minuten und so ungefähr nach 5 Minuten ist der Notarzt da gewesen. Das hieß dann, ich soll ganz schnell aufstehen, die Türen aufmachen und dann sofort weitermachen. Ja, und dann habe ich gemerkt, wie ich abgelöst wurde, wie fertig ich eigentlich war.
Das glaube ich Ihnen. Das hört sich sehr aufregend an. Herr Professor Mosage, ist das richtig, was die Karin gemacht hat?
Sie hat genau das Richtige gemacht. In der Situation erschrickt man ja normalerweise erstmal. Und es sind genau drei Dinge, die man eigentlich nicht machen muss. Das eine ist die Notrufnummer wählen, die 112, die sollte man eigentlich im Kopf haben und das haben Sie ja offensichtlich auch gehabt. Das zweite ist, dass dann am Telefon, und das ist was sehr Positives, inzwischen auch angeleitet wird, was man jetzt dann machen soll. Wobei im Hintergrund alles andere abläuft. Also die Leitstelle informiert den Notarzt, der ist schon längst auf dem Weg, aber der Kollege an der Leitstelle, der informiert dann die Anrufer, was sie jetzt tun können. Und das heißt, die Zeit wird jetzt schon mal gut genutzt. Und das heißt, es soll überprüft werden, ob eine Atmung da ist, ob er atmet. Und dann wird die Herzdruckmassage angeleitet. Auch da kann man überhaupt nichts falsch machen. Das Schlimmste, was man falsch machen kann, ist nichts zu tun. Und natürlich ist es noch besser, wenn man vorher vielleicht in absehbaren Zeitraum schon mal so einen Kurs besucht hat, wie man es bei der Führerscheinprüfung ja sowieso vorlegen muss, vielleicht noch mal aufgefrischt hat, wie so eine Herzdruckmassage geht. Es hat sich ein bisschen was geändert in den letzten Jahren, aber nicht wesentlich. Das Entscheidende ist, dass man schnell genug, fest genug drückt.
Also ich muss jetzt gestehen, bei mir ist der Erste-Hilfe-Kurs auch schon ein bisschen her. Können Sie es noch mal kurz zusammenfassen? Wie muss man den Patienten hinlegen und was muss man machen oder soll man machen?
Also ich kann das klar zusammenfassen, aber im Prinzip muss man das üben, weil das kann man so über ein Radio nicht einfach verbreiten, wie das geht. Also der Patient muss am Rücken liegen und man drückt an einer bestimmten Stelle am Brustkorb 30 Mal mit einer relativ hohen Frequenz nach unten. Wenn ein zweiter Mann da ist, kann der in der Zeit oder danach mal kurz versuchen zu beatmen, aber das Beatmen ist in den letzten Jahren immer mehr in den Hintergrund getreten. Das ist gar nicht mehr so entscheidend. Das Entscheidende ist das Drücken und möglichst rasch und möglichst fest und tief drücken. Aber das muss man üben.
Warum ist das wichtiger als das Beatmen?
Ja, weil es entscheidend ist, einen Kreislauf aufrechtzuerhalten. Das hat man aus Studien einfach gelernt. Man hat früher gedacht, es muss ja möglichst viel Sauerstoff in der Lunge sein, sonst kann das Gehirn nicht richtig versorgt werden mit Sauerstoff. Aber wenn das Blut und Sauerstoff nicht zum Gehirn transportieren kann, dann geht das Gehirn halt relativ rasch kaputt. Das Entscheidende ist, einen halbwegs vernünftigen Blutdruck aufrechtzuerhalten. Und das ist selbst mit einer sehr optimalen Herzdruckmassage, oder es gibt auch so Geräte, die sowas mechanisch machen, sehr, sehr schwierig, überhaupt einen Mitteldruck aufrechtzuerhalten, der ausreicht, das Gehirn auch nur ansatzweise vernünftig zu durchbluten.
Wir haben es gerade schon gehört, der Notarzt kam dann auch wohl recht schnell. Wie wichtig ist es, dass der schnell kommt?
Ja, diese Herzdruckmassage, gerade durch Laien, die das vielleicht nicht vorher geübt haben, das ist wirklich nur eine Maßnahme, um so ein paar Minuten zu überbrücken. Und die Notärzte kommen hier in der Gegend sehr schnell. Das ist ein großer Vorteil. Der Notarzt kann eine sehr professionelle Wiederbelegung einleiten. Und das ist, er hat noch was dabei, was sonst in der Regel kaum zur Verfügung steht. Das ist so ein sogenannter Defibrillator. Das ist also ein Gerät, was so einen kurzen Stromschlag abgeben kann und damit den Herzrhythmus wiederherstellen kann. Und wenn man früh dran ist mit so einem Defibrillator, dann ist der Patient auch rasch wieder wach und es geht ihm wieder gut. Deswegen hat man ja auch an viel besuchten Orten wie Fußballstadien, Casinos, Flughäfen, inzwischen auch an vielen Rathäusern und Landratsämtern so mobile Defibrillatoren, so automatische Defibrillatoren aufgestellt, die man für solche Situationen unbedingt nutzen sollte.
Kann man das denn so einfach bedienen als Laie, so einen Defibrillator?
Ja, auch da hat man natürlich Sorge davor, aber es ist ganz, ganz einfach. Die hängen da, man muss die nur aufmachen und dann anschalten und dann sprechen die mit einem. Die sagen einmal so genau, was man machen muss und man muss gar nicht viel machen. Das sind so kleine Klebeelektroden drauf. Die werden auf dem Brustkorb des Patienten aufgeklebt. Da gibt es auch so eine kleine Skizze, wie das angelegt wird. Und dann analysiert der Defibrillator automatisch, deswegen heißt er auch automatischer Defibrillator, externer Defibrillator, analysiert automatisch die Herzfrequenz von dem Patienten und den Herzrhythmus. Und nur wenn es Sinn macht, dass ein Stromschlag abgegeben werden soll, dann sagt einem das der Defibrillator, dann muss man einen zweiten Knopf drücken. Also Einschaltknopf ist der zweite ist zum Auslösen und dann macht das der Defibrillator automatisch. Auch da kann man überhaupt nichts falsch machen, weil wenn es keinen Sinn macht, einen Stromschlag abzugeben, dann gibt der Defibrillator auch keinen ab, selbst wenn man draufdrückt.
Das ist ja beruhigend, weil man hat ja schon immer Angst, man könnte da irgendwas falsch machen und dem vielleicht endgültig das ausbescheren als Laie. Gut, also der Notarzt kommt schnell. Was macht der dann?
Also der führt die Reanimation, die Wiederbelebung fort, analysiert den Rhythmus, den Herzrhythmus des Patienten mit solchen Defibrillatoren. Die sind natürlich dann nicht automatisch im Notarzt, sondern das muss der Notarzt dann entscheiden, kann dann so einen kleinen Stromschlag abgeben, wird versuchen, dem Patienten die Atmung zu sichern. Kann sein, dass es so ein kleines Röhrchen in die Luftröhre einführen muss, wenn der Patient noch nicht wieder wach ist. Und fährt ihn dann möglichst rasch ins nächstgelegene Krankenhaus, beziehungsweise in dem Fall im Krankenhaus, wo auch ein Katheterlabor verfügbar ist.
War das bei euch auch so?
Ja, der Notarzt war da, es waren 4 Leute, die waren auf einmal da, Notarzt, der Sanker, und es wurde mit dem Defibrillator gearbeitet. Aber dann wurde er intubiert, mein Mann, aber er ist nicht zu sich gekommen.
Okay. Hans, jetzt haben wir schon ganz viel über Sie gesprochen, aber noch nicht mit Ihnen. Haben Sie irgendwas davon mitbekommen, von dem, was Ihre Frau jetzt da gerade erzählt hat?
Ich habe Gott sei Dank nichts mitbekommen.
Haben Sie irgendwas gemerkt vorher? Hatten Sie irgendwelche Anzeichen?
Nein. Ich bin erst wieder nach ein paar Tagen, ich glaube, das waren 5-6 Tage, auf der Intensivstation wieder in ein Klinikum Traunstein zu mir gekommen. Aber ich habe am Anfang auch Probleme gehabt, mich zu erinnern, Gedächtnisprobleme. Erst im Laufe der Zeit habe ich wieder eigentlich gewusst, was vorher war. Ich habe eigentlich so einen Filmriss gehabt, 1-2 Tage bevor ich einen Herzinfarkt gehabt habe. An das habe ich mich eigentlich gar nicht mehr erinnern können. Also ein paar Sachen, die ich gemacht habe, E-Mails oder so, die waren weg. Also da habe ich mich nicht mehr erinnern können. Und ich habe auch keine Schmerzen vorher gehabt, weil man sagt, wenn man einen Herzinfarkt hat, manche haben starke Brustschmerzen. Also, und wenn ich die gehabt habe, ist das vielleicht auch verloren gegangen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Erst dann noch, wie ich wieder auf der Intensivstation zu mir gekommen bin, dann ist eigentlich wieder weitergegangen. Also was vorher war, weiß ich gar nichts mehr.
Herr Professor Mosage, ist das normal oder woher kommt sowas, solche Erinnerungslücken?
Ja, das ist normal. Das haben praktisch alle Patienten, die wiederbelebt worden sind. Das liegt einfach daran, dass das Gehirn doch einige Zeit ohne Sauerstoffversorgung war oder mit reduzierter Versorgung war. Und dann entsteht so eine Gedächtnislücke, die aber oft wieder aufgefüllt wird im Laufe der Zeit. Also man kann sich dann immer an mehr erinnern, vielleicht nicht an die ganze Zeit vor dem Ereignis, aber doch an sehr viel. Man nennt das retrograde Amnesie. Ist ganz normal.
Ist aber ansonsten nicht weiter schlimm, oder? Also man hat da keine anderen Schäden?
Nein.
Der Hans hat jetzt gerade gesagt, er hat vorher gar nichts gemerkt, er hat auch keine Anzeichen gespürt. Ist auch das in Anführungszeichen normal oder gibt es doch Anzeichen, auf die man achten könnte?
Also der Hans hat jetzt so ein ganz typisches Ereignis gehabt, was zum plötzlichen Herztod führen kann, nämlich einen akuten Herzinfarkt. Und der kann tatsächlich ohne jede Ankündigung vorher auftreten. Es kann aber auch sein, dass die Patienten vorher Beschwerden bekommen, vielleicht sogar schon ein paar Tage vorher, indem sie merken, wenn sie sich belasten oder vielleicht sogar in Ruhe, dass sie so einen Druck auf der Brust bekommen, dass dieser Druck wieder weggeht und dann wiederkommt und immer häufiger kommt und bei immer leichterer Belastung kommt, als Hinweis dafür, dass tatsächlich Engstellen in den Herzkranzgefäßen da sind, die dann in den nächsten Tagen, Wochen auch zum Herzinfarkt führen können. Aber es muss nicht sein. Es können auch ganz kleine Veränderungen in den Herzkranzgefäßen sein, die plötzlich aufplatzen. In dem Fall war das wohl so. Und ein Gefäß plötzlich verschließen. Und dann passiert einfach so ein kleiner elektrischer Unfall. Das Herz ist ja ein elektrisches Organ, wenn Sie so wollen. Die Herzmuskelzellen sind elektrisch aktiv. Und wenn dann eine Durchblutung am Herzmuskel nicht da ist, dann kann so ein Kammerflimmern oder Kammertachykardien auftreten, die ganz plötzlich auftreten. Da wird man innerhalb von 20, 30 Sekunden bewusstlos.
Hans, Sie haben jetzt gerade gesagt, also Sie haben die 1-2 Tage vorher nicht mehr so ganz auf dem Schirm und sind dann auch erst wieder aufgewacht. Es gibt ja immer so viele Mythen darum, wenn jemand eine Nahtoderfahrung, die Sie ja hatten, weil Sie ja da faktisch einfach ganz kurz das Herz stehen geblieben ist. Haben Sie irgendwelche Lichter am Ende des Tunnels oder irgendetwas gesehen?
Ich habe nichts gesehen. Es war ungefähr wie ein Schalter, den man umdreht. Ich war weg und habe auch ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwelche Vorgänge oder irgendwas gesehen hätte. Leider nicht.
Herr Professor Mosage, was berichten andere Patienten?
Ja, wir sehen ja viele solche Patienten und ich habe noch nie gehört, dass jemand erzählt hat, er hat da irgendwie ein Licht gesehen oder irgendwelche außerirdischen Ereignisse mitbekommen hat. Das Klassische, was der Hans auch erzählt, ist eigentlich, man kann sich nicht mehr erinnern an die Zeit, auch an die Zeit vorher oft teilweise nicht mehr. Das können Stunden sein, das können Tage sein. Und dann kommt man meist langsam zu sich und die Erinnerung kommt langsam wieder ein bisschen. Aber das ist ja auch kein plötzliches Aufwachen, sondern das zieht sich ja so über Stunden und vielleicht sogar Tage hin. Die Patienten auf der Intensivstation sind oft noch sehr unruhig und irgendwann kann man sich wieder vernünftig mit unterhalten, aber irgendwelche Sensationen sind mir zumindest nicht berichtet worden.
Warum dauert es so viele Tage oder warum da fünf, sechs Tage haben Sie auch gesagt, gell? Wahnsinn. Warum dauert es so lange, bis der Patient dann wieder richtig zu sich kommt?
Ja, der eine Grund war, wie wir schon gesagt haben, dass eine gewisse Minderdurchblutung am Gehirn natürlich da ist, aber auch die ganzen Maßnahmen, die der Notarzt dann einleitet, die leitet natürlich nur ein, indem man der Patienten Medikamente spritzt, dass er keine Schmerzen hat, dass er in der Zeit betäubt und bewusstlos ist und bleibt, dass das Ganze nicht als unangenehm empfunden wird. Und die müssen natürlich abgebaut werden, beziehungsweise die werden auf der Intensivstation erstmal noch weitergeführt, um zu gucken, ob sich alles stabilisiert und werden dann langsam abgesetzt. Die werden dann langsam auch abgebaut vom Körper und dann wacht der Patient langsam auf. Das ist ja auch letztlich das Ziel, dass er möglichst schonend wieder zu sich kommt und die Beatmung, die zunächst mal künstlich durchgeführt wird, dann wieder allein vom Patienten übernommen wird.
Das sind so die ersten Tage in der Klinik. Wie lange sind die meisten Patienten da durchschnittlich dann bei Ihnen?
Ja, das kommt auch ganz davon ab, wie gut die Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt worden ist, wie schnell alles passiert ist. Also es sind natürlich auch ein Teil der Patienten, die wachen dann gar nicht mehr auf oder erst nach Monaten vielleicht mit dem Hirnschaden. Und so schön wie beim Hans, dass er in kurzer Zeit wieder voll wach ist und sich eigentlich an fast alles wieder erinnern kann, das sind schon sehr schöne Ergebnisse. Aber das ist alles eine Frage, wie schnell ist man da, wie schnell ist der Notarzt da, wie gut wird vorher schon versucht, den Patienten wiederzubeleben oder die Zeit zu überbrücken. Und dann kann das sehr gut gehen, das muss aber nicht gut ausgehen. Es kann auch sein, dass der Patient dann auch im Krankenhaus noch verstirbt, natürlich.
Wie lange waren Sie im Endeffekt im Krankenhaus?
Ich war 15 Tage im Krankenhaus, die meiste Zeit auf der Intensivstation und dann nach 10 Tagen, also das wurde dann bereits in der Klinik eingeleitet über den Sozialdienst, die Reha, also nach 10 Tagen nach der Entlassung vom Krankenhaus bin ich dann auf Reha gekommen. Rehabilitation, 3 Wochen. Das war erfolgreich. Am Anfang habe ich große Probleme gehabt. Ich war körperlich sehr schwach. Also ich habe keine Kraft mehr gehabt. Und da ist die Reha sehr geeignet, dass man wieder zu Kräften kommt. Man hat Physiotherapeuten, man hat viele Anwendungen, Krankengymnastik, Atemtherapie und Fahrradtraining, wo man allmählich dann die Belastung steigern kann. Das wird dann auch vom Reha-Arzt überwacht, dass man also nicht gleich am Anfang sich zu viel zumutet, sondern allmählich die Leistung steigert. Und in der dritten Woche, also in der letzten Woche, habe ich schon die dreifache Leistung machen können oder gut die doppelte Leistung wie am Anfang.
Reha, gibt es die immer danach, wenn jemand eben dann wieder aufwacht und es ihm wieder einigermaßen gut geht?
Klar, wie Sie sagen, wenn es Sinn macht. Dann kriegt jeder eine Reha, sollte man auch durchführen. Kommt natürlich darauf an, wie groß der Schaden ist, ob man mehr eine neurologische Reha macht oder mehr eine kardiologische Reha macht. Aber wichtig ist, dass der Patient hinterher einerseits wieder auf die Beine kommt, also wieder richtig körperlich fit wird und natürlich auch diesen psychischen Schaden, der irgendwo ja da ist. Ne? Man ist ja beunruhigt durch das Ganze, man fürchtet ja, sowas kann jetzt dann gleich wieder passieren und ist verängstigt und macht Sorgen, dass sowas auch so ein bisschen mitbetreut wird. Und natürlich auch, dass man dem Patienten sagt, was er in Zukunft machen soll, wie er sein Leben ändern soll, was am Lebensstil zu verbessern wäre, damit man diesen Vorteil, den man jetzt mitnimmt von diesem überlebten plötzlichen Herztod, dann auch weiter in die Zukunft retten kann.
Es kann jeden treffen und es kann eigentlich auch jederzeit passieren. Ein Mensch sackt in sich zusammen, verliert das Bewusstsein, das Herz stockt und dann kommt es zum plötzlichen Herztod. Das ist heute unser Thema im Medizintalk auf der Bayernwelle. Ich bin die Verena Fuchs und meine Gesprächspartner sind Professor Werner Mooshage, der Chefarzt der Kardiologie vom Klinikum Traunstein und Bad Reichenhall und das Ehepaar Karin und Hans aus Bad Reichenhall. Der Hans hat einen plötzlichen Herztod erlitten, sitzt jetzt aber wohlauf neben mir. Gott sei Dank, Hans, wie geht's Ihnen denn jetzt?
Mir geht's eigentlich sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Wenn ich das jetzt vergleiche, wie das nach der Entlassung aus dem Krankenhaus war, mit jetzt nach der Reha, fühle ich mich beinahe wieder so fit, in Anführungszeichen, wie vorher.
Wie lange ist es denn jetzt her bei Ihnen?
Das war zwei Monate. Das war der 19. September, der Herzinfarkt. Also es sind jetzt über zwei Monate. Und ich muss aber dazu sagen, ich war vorher auch nicht sehr fit. Also ich habe wenig Bewegung gemacht. Ich bin seit 3 Jahren bin ich in Rente. Ich habe 45 Jahre gearbeitet, aber im Büro, also überwiegend oder meist immer sitzende Tätigkeit und habe keinen Ausgleichssport betrieben. Hab Übergewicht, hab mich ungesund ernährt, also zu viel Fleisch, Wurst, fettes Essen, wenig Salat und Gemüse, was man mittlerweile jetzt dann auch gelernt hat. Und ich fühle das jetzt so auch als zweite Chance. Also ich habe jetzt sehr viel Glück gehabt, also auch dank meiner Frau. Und ich bin auch sehr zufrieden mit der Behandlung im Klinikum Traunstein. Und auch auf der Reha war das sehr gut von der Versorgung her. Und ich fühle das jetzt als zweite Chance und ich möchte vor allen Dingen auch meinen Lebensstil oder Lebensumstände dann auch so weit verbessern, dass ich jetzt gesünder lebe als wir vorher.
Also gute Vorsätze, darüber sprechen wir gleich noch. Professor Mooshage, ist das normal, dass man nach 2 Monaten da wieder so fit ist oder ist das jetzt wirklich eher die große Ausnahme?
Die große Ausnahme ist es nicht, aber es ist auch nicht unbedingt normal. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie gut der ganze Zeitablauf war und wir sind sehr zufrieden mit dem Hans.
Der Hans ist nach Traunstein ins Krankenhaus gebracht worden, obwohl er ja in Bad Reichenhall wohnt. Warum denn dann nach Traunstein?
Was der Notarzt automatisch macht in solchen Situationen, er schreibt ein EKG und die EKGs werden von allen Rettungsmitteln in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land immer nach Traunstein auf die Intensivstation gesendet über so eine Datenkarte. Wir haben seit 15 Jahren sind alle Rettungsmittel mit so einer Datenkarte ausgestattet. Kommt also das EKG auf der Intensivstation in Traunstein raus und es guckt sich ein Intensivarzt an. Und wenn das ein Herzinfarkt ist, dann wird der Patient so schnell wie möglich ins nächste verfügbare Katheterlabor geleitet. Und das war in dem Fall Traunstein. Reichenhall hat auch ein Katheterlabor, das ist aber nur während der normalen Dienstzeit im Betrieb. Aber Traunstein hat 3 Katheterlabors, da ist eines von Tag und Nacht, also 24 Stunden rund um die Uhr im Betrieb. Und deswegen ist der Hans nach Traunstein gebracht worden. Da standen dann die Kollegen schon bereit, um sofort den Infarkt, also dieses Infarktgefäß wieder aufzumachen.
Was ist so ein Katheterlabor?
Ein Katheterlabor ist ein großer Raum, so ähnlich wie ein OP. Und da steht ein Tisch drin und eine Röntgenanlage, wo man Katheter aus der Leiste oder vom Handgelenk aus zum Herz, zu den Herzkranzgefäßen vorführen kann, dann Kontrastmittel hineinspritzen kann und dann sieht man, ob die Herzkranzgefäße offen sind, ob sie verengt sind und ob sich ein Herzinfarkt entwickeln kann, dadurch, dass ein Gefäß verschlossen ist.
Der Hans hat es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, er hat sehr gute Vorsätze, dass er seinen Lebensstil ein bisschen ändert. Auf was sollten die Patienten denn achten, die so einen plötzlichen Herztod erlitten haben, wenn es denn dann glimpflich ausgeht und sie wieder einigermaßen fit sind?
Ja, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, was die Ursache für diesen plötzlichen Herztod, der dann überlebt worden ist, auch war. Bei Männern im fortgeschrittenen Alter ist es halt in erster Linie der Herzinfarkt. Und da für den Herzinfarkt gibt es Risikofaktoren, die den Herzinfarkt dann auslösen können. Das ist beispielsweise der hohe Blutdruck, das kann eine Zuckerkrankheit sein, das können hohe Cholesterinwerte sein und das kann Rauchen sein. zusammen natürlich mit Übergewicht sehr gerne in der Kombination. Und dann sollte man schauen, dass diese Risikofaktoren, die da sind, möglichst gut eingestellt bzw. beseitigt werden. Das Rauchen aufzuhören in der Situation hilft extrem viel. Das Cholesterin sollte weit abgesenkt werden mit Medikamenten. Der Blutdruck sollte eingestellt werden im normalen Bereich, das heißt der obere Wert 120, 130, nicht höher. Und auch Patienten, die zuckerkrank sind, sollten diesen Zuckerwert möglichst gut einstellen lassen mit Medikamenten, mit Insulin, wie auch immer. Sie sollten sich, wie der Hans das auch gesagt hat, vom Lebensstil her ändern. Das heißt, sie sollten sich mehr bewegen, als es früher vielleicht getan haben, Übergewicht reduzieren, vernünftig ernähren, zumindest soweit man weiß, bringt das möglicherweise was, mit Seefisch zweimal die Woche, mit frischem Obst und Gemüse. Dann sind auch solche zusätzlichen Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel vollständig verzichtbar.
Was heißt denn mehr bewegen? Also wie viel bewegen sollte man sich oder ist das individuell zu sehen?
Also im Idealfall, die Empfehlung sind 5-mal pro Woche mindestens 30 Minuten körperlich ordentlich belasten. Also das ist gar nicht so ganz einfach zu erreichen, glaube ich.
Also 5-mal die Woche finde ich jetzt auch viel. Wie viel bewegen Sie sich jetzt aktuell, Hans?
5-mal in der Woche 30 Minuten.
Was machen Sie denn da?
Na, wir haben ein Fahrrad zu Hause, also Ergometer. Da macht man dann so 20 Minuten und dann tue ich also einkaufen zu Fuß, also nicht mehr mit dem Auto, was ich alles machen kann. Also spazieren gehen, ein bisschen mit einem schnelleren Tempo, 20 Minuten, 30 Minuten. Also dass man auf diese Empfehlung habe ich auch auf der Reha bekommen, also 5-mal in der Woche 30 Minuten und das möchte ich auch einhalten.
Und wie schaut es mit der Ernährung aus? Wie sind Sie jetzt da aufgestellt?
Da ist meine Frau zuständig, die passt.
Gut, Karin.
Da muss ich mich jetzt auch umstellen.
Ja, ich habe ja eigentlich immer schon gesund gekocht. Ich backe mein Brot selber. Ich mache statt Butter einen Gemüseaufstrich. Ja, wir essen viel Fisch und viel Gemüse und mein Mann war halt dann vorher immer so, er ist zum Bäcker gegangen, hat sich Brezen gekauft und Semmeln gekauft und ich habe mein Brot alleine gegessen und jetzt muss er mein Brot essen, er isst meinen Gemüseaufstrich zum Frühstück.
Aber das klingt ja auch lecker, Gemüseaufstrich.
Das ist auch was Gutes, das, wenn man mal gegessen hat, man mag gar nichts anderes mehr.
Gut, also ich sehe schon, Sie sind da unter guter Aufsicht. Haben Sie Angst, sowas könnte noch mal passieren?
Mittlerweile nicht mehr so. Das war die ersten Wochen, weil jetzt habe ich mich auch mehr mit der Krankheit beschäftigt, mit ganzen Risikofaktoren. Ich bin ja zum Beispiel auch Mitglied in der Herzstiftung und da bekommt man auch, da sind sehr viele nützliche Artikel, die man da abrufen kann über das Internet, wie man es in der Praxis verhalten soll, also auch Beispiele von anderen Patienten. Und wenn man vor allen Dingen seinen Lebensstil ein bisschen ändert, man braucht, gut, ich tue mir jetzt leicht, ich bin ja mittlerweile Rentner, wenn man berufstätig ist und leider haben wir auch Jüngere, einen Herzinfarkt, dann wenn man den ganzen Tag arbeiten muss und dann nachher dann noch irgendwelche sportliche Aktivitäten, das ist mir auch schwer gefallen, habe ich nicht gemacht. Aber das möchte ich einhalten. Und man muss eigentlich gar nicht viel tun. Man muss schauen, was man vorher verkehrt gemacht hat, diese ganzen Risikofaktoren. Also wenig Bewegung, ungesund essen, sage ich mal in Anführungszeichen, mehr Alkohol, als man trinken sollte. Wenn man da ein bisschen aufpasst, also ich glaube, dann hat man das in der eigenen Hand, dass man die nächsten Jahre, also gut, ich sage jetzt mal salopp, gut übersteht, ohne dass man wieder einen Herzinfarkt bekommt.
Karin, haben Sie Angst, das könnte nochmal passieren?
Ja, eigentlich schon. Ich gehe halt zwischendurch immer, wenn ich mal nichts von ihm höre, gehe ich immer nachschauen, ich rufe, ich horch. Wenn es einmal rumpelt, renne ich gleich. Also ja, ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich habe es noch nicht verarbeitet, so wirklich.
Also, haben Sie einfach noch ein bisschen einen Schock vielleicht?
Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen, ja. Es ist nicht so extrem, Und ich durfte mit auf der Reha sein. Das hat mir viel gebracht. Ich habe Urlaub gemacht in der Zeit. Es war eine Therme. Und das hat mir sehr viel geholfen. Aber so ein bisschen Angst habe ich natürlich schon.
Herr Professor Moshage, wie wahrscheinlich ist das? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas ein zweites oder drittes Mal passiert?
Also ein Restrisiko bleibt immer. Auf der anderen Seite ist jetzt die Ausgangssituation ja eigentlich viel besser, als sie noch vor 3 Monaten war. Man weiß jetzt, da ist ein gewisser Risikopatient. Die Risikofaktoren können eingestellt werden, die können überwacht werden. Ich denke, sie werden jetzt auch regelmäßig zu Kontrollen gehen zum Arzt, was sie vorher nicht gemacht haben, weil sie ja gar nicht gewusst haben, dass da ein Risiko vorliegt. Und allein dadurch ist das Restrisiko, dass jetzt in den nächsten Jahren oder auch in 10 Jahren nochmal was passiert, ausgesprochen gering, aber ein Restrisiko bleibt immer.
Wer ist denn besonders gefährdet?
Für den plötzlichen Herztod. Also auch das ist gar nicht so ganz einfach zu sagen, dem einzelnen Individuum zu sagen, du hast jetzt ein hohes Risiko für einen plötzlichen Herztod, gelingt nur bei ganz wenigen Patienten. Aber man weiß natürlich über einen plötzlichen Herztod allgemeine Risiken. Dazu gehört das Alter. Je älter jemand ist, desto höher ist das Risiko, am plötzlichen Herztod zu versterben. Man weiß auch, dass Männer, zumindest ab dem Alter von 40, häufiger betroffen sind vom plötzlichen Herztod als Frauen. Frauen kommen zwar ein bisschen später dann und holen das wieder auf, aber das Risiko für einen Herzinfarkt ist bei Männern einfach grundsätzlich mal höher als bei Frauen. Dann weiß man von
Zwischenfragen. Warum ist das bei Männern höher?
Ja, ist eine gute Frage. Man weiß es eigentlich nicht genau, ob die Risikofaktoren da ausgeprägter sind. Man weiß ja auch, dass Frauen die Symptome vom Herzinfarkt oder auch von der Angina pectoris-Symptomatik oft so ein bisschen verschleiert aufweisen. Frauen sind da irgendwie anders. Es gibt offensichtlich tatsächlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Aber in dem Fall positiv für uns Frauen. Was gibt es noch für Risikofaktoren?
Patienten, die ein hohes Risiko haben, sind Patienten mit einer bekannten Herzerkrankung, die im Endstadium sozusagen sind, die eine schlechte Herzfunktion schon haben. Von denen weiß man, dass sie ein hohes Risiko für einen plötzlichen Herztod haben. Deswegen werden solche Patienten auch mit so implantierbaren Defibrillatoren versorgt, um das Risiko möglichst gering zu halten. Dann bleiben noch die Patienten, die unter 40 sind. Auch die sind gefährdet für einen plötzlichen Herztod. Nämlich dann, wenn sie eine Herzmuskelerkrankung haben, die sie kennen oder nicht kennen, wenn sie eine Herzmuskelentzündung bekommen, die sie kennen oder nicht kennen. Es gibt auch so angeborene Ionenkanalerkrankungen, die aber ausgesprochen selten sind. Auch das ist ein Risiko für Patienten unter 40 Jahren für einen plötzlichen Herztod. Und dann gibt es noch so seltene Sachen wie Drogenkonsum zum Beispiel. Das erhöht auch den Risiko für einen plötzlichen Herztod für Personen unter 40 Jahre.
Wenn ich jetzt zu so einer Risikogruppe gehöre, was soll ich denn dann prophylaktisch tun?
Naja, wie wir schon gesagt haben, Sie können erstmal das Gleiche tun, wie wir Sie ja jetzt auch empfohlen haben. Sie sollen alle Risikofaktoren, die einen Herzinfarkt auslösen können, möglichst weit reduzieren. Also bewegen Sie sich viel, ernähren Sie sich vernünftig, stellen Sie Ihren Blutdruck ein, tun Sie Cholesterinwerte senken, tun Sie Ihren Zucker schön einstellen, hören Sie mit dem Rauchen auf. Das ist das, was Sie tun können. Dann tun Sie eigentlich alles, was Sie tun. Wenn Sie sich dann immer noch nicht sicher sind, gehen Sie zum Hausarzt, der sich das Ganze mal angucken kann. Wenn der sich auch nicht sicher ist, kann er Sie zum Internisten oder zum Kardiologen überweisen, dass man sich das Herz vielleicht mal genauer anschaut, mit Ultraschall beispielsweise. Wobei das alles relativ grobe Methoden erstmal sind und es muss nicht unbedingt was rauskommen dabei.
Kann man das nochmal zusammenfassen? Also bei welchen Symptomen sollte ich denn dann vielleicht doch mal sagen, jetzt gehe ich mal zum Arzt und lass mal gucken?
Also so wie wir es vorhin schon geschildert haben, wenn so eine Angina pectoris Symptomatik auftritt, also wenn man unter Belastung merkt, dass ein Druck auf der Brust da ist, der unter Belastung kommt, der vielleicht zunimmt in letzter Zeit, das sollte man abklären lassen. Auch wenn eine unklare Atemnot auftritt, man eigentlich nicht genau weiß, ob das jetzt nur im Alter liegt oder vielleicht auch an anderen Ursachen. Es gibt viele Gründe für eine Atemnot. Das kann auch an der Lunge zum Beispiel liegen, aber es kann halt auch das Herz schuld sein und das Herz ist halt ein ganz wichtiges Organ.
Ohne Symptome sollte ich mich da auch regelmäßig vom Arzt durchchecken lassen oder beziehungsweise da gibt es ja auch immer so diese Altersgrenzen. Ich glaube, ab 35 zahlt es die Krankenkasse. Wie schaut es da aus?
Also normale Blutuntersuchungen zahlt die Kasse sicher auch früher. Und man sollte schon eigentlich wissen, wie die Blutfettwerte, speziell die Cholesterinwerte sind, weil die einfach das Risiko extrem hoch treiben können für einen Herzinfarkt. Blutdruck sollte auch bekannt sein. Auch das zahlt die Kasse natürlich jederzeit. Eine Blutdruckmessung beim Hausarzt, eine Blutzuckerkontrolle bzw. eine Bestimmung von diesem Blutzuckerlangzeitwert. Es wird selbstverständlich übernommen. Und damit hat man das Risikoprofil eigentlich schon ein bisschen eingeordnet. Und das sind eigentlich primär mal die wichtigsten Untersuchungen, da vielleicht noch ein Ruhe-EKG. Aber wie gesagt, solche elektrischen angeborenen Störungen sind eine Rarität. Vielleicht sollte man danach suchen, wenn in der Familie so ein plötzlicher Herztod schon mal aufgetreten war und man eigentlich keine rechte Erklärung dafür gefunden hat.
Hans, wie ist es jetzt bei Ihnen die 2 Monate danach? Sie haben gesagt, also Sie waren 15 Tage im Krankenhaus, dann waren Sie auf Reha und jetzt sind Sie voller guter Vorsätze. Sind Sie jetzt in ärztlicher Behandlung noch?
Nein. Ich werde, wir haben ja schon Urlaub gebucht, wir werden jetzt Anfang Januar 3 Wochen Urlaub machen in Ägypten. Also laut den Ärzten, die wir befragt haben, ist das auch kein höheres Risiko. Also man kann das machen. Ich war nach der Reha war ich jetzt beim Hausarzt und der hat gemeint, also oder was die Empfehlung war im Entlastungsbericht von der Reha, ich soll meine Zuckerwerte beobachten, da bin ich nämlich auch an der Grenze und da soll man alle paar Monate dieses Langzeitmessung machen, wie sie die Zuckerwerte entwickelt haben. Aber ansonsten, man soll einmal vielleicht alle halbes Jahr zum Kardiologen gehen. Und was wichtig ist, wenn man irgendwelche Beschwerden hat, also da bin ich jetzt vorsichtiger, wenn man zum Beispiel Brustschmerzen oder sonst irgendwas oder wenn man das Gefühl hat, es stimmt was nicht, werde ich jetzt eher zum Arzt gehen. Also weil da ist man dann ein gebranntes Kind oder da hat man Angst. Irgendwie steckt doch die Angst drin, dass da wieder was passieren könnte, also wenn man jetzt zuvor was unternimmt. Also die Angst ist da. Also.
Und außerdem passt Ihre Frau auf Sie auf, gell?
Meine Frau passt auf mich auf.
Ja gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaub in Ägypten und dass Sie so fit bleiben. Aber wie gesagt, ich mache mir da keine Sorgen, weil die Karin sieht so aus, als würde sie da jetzt auch drauf aufpassen. Ja. Genau. Vielen Dank auch Professor Werner Mooshage, Chefarzt der Kardiologie vom Klinikum Traunstein und Bad Reichenhall und eben Karin und Hans. Das war der Medizintalk hier auf der Bayernwelle mit dem Thema der plötzliche Herztod. Schönen Abend noch und Wiederschauen.
Tschüss.
Danke. Wiederschauen.